Was ist das Schöne, wenn Vater und Sohn zusammenarbeiten können? Außer, dass man sich streitet und nach 10 Minuten alles gut ist.
Er hat mir sogar meine eigene Frau weggenommen. Seine Mutter. Ja, und jetzt wird sie ein Cupra. Mein anderer Sohn auch. Man merkt, der Junge will den Alten übertrumpfen. Wenn wir Weihnachten unsere Gans essen, weil wir reden auch immer ein bisschen über Emil Frei. Also er gehört zu unserer Familie.
Also ich bin früher immer, das weißt du gar nicht, weil du ja arbeiten warst, und hab immer Verkäufer gespielt. So, und da wusste ich schon, okay, das will ich irgendwann machen.
Auf eine Tasse Tee mit Arne und Andreas Andersen, beide von der Emil Frei Küstengarage in Husum. Wir befinden uns heute hier im neuen Cupra Store und das ist, glaube ich, Grund genug, um mal über die aktuelle Situation am Automarkt zu sprechen, über die E-Automobilität, über das Dasein als Vater und Sohn in derselben Firma. Stelle ich mir gar nicht so leicht vor, oder? Richtig cool, das werden wir gleich mal erfahren. Und wie es ist, in dieser aufregenden Zeit in der Automobilbranche zu arbeiten. Welche Autos werden gerade besonders nachgefragt? Welche sollen nachgefragt werden? Werden es aber vielleicht gar nicht. All das wollen wir jetzt mal besprechen bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sage Moin Arne und Moin Andreas.
Moin Tore.
Moin Tore, schön, dass du da bist.
Ja, frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr, ne?
Ja, danke schön. Ja,
danke. Genau. Ja, wir hier kommen hier erstmals zusammen, um über Autos zu sprechen, um über Emil Frei Küstengarage zu sprechen und da vielleicht direkt einmal Emil Frei, da können noch gar nicht so viele direkt was mit anfangen. Emil Frei ist aber ein Name, der allen fast bekannt sein sollte, denn Emil Frei Küstengarage ist der größte Autohändler Europas und jetzt auch seit einer ganzen Weile schon in Husum.
Ja, da wundert man sich eigentlich, dass sowas in Husum ist, aber es ist wirklich so.
Seit 2015, ne?
Seit 2015. Wir waren ja, früher waren wir ja das alte Autohaus Husum und dann hatten wir in Husum ja noch weitere VW-Händler, unter anderem Auto Brun. Das alte Autohaus Husum wurde dann an die Kart-Gruppe verkauft. Auto Brun wurde geschlossen und die Mitarbeiter wurden übernommen, wurden hier oben mit eingebaut quasi. Und 2015 wurden wir dann übernommen, die Kart-Gruppe komplett von Emil Frei. War uns damals auch noch nicht so ein Begriff, aber wenn man schaut, Emil Frei ist wirklich der größte Autohändler Europas. Wir haben so gut wie alle Marken im Portfolio von Emil Frei und die Küstengarage als Teil von Emil Frei gesamt vertritt halt VW, Skoda, Cupra, Seat, Nutzfahrzeuge und auch Wohnmobile haben wir in Husum jetzt noch nicht am Standort, aber
in Rendsburg und Flensburg.
In Rendsburg und Flensburg und ja. Wir wollen hier in Husum da auch ein bisschen tätig werden.
Ihr habt ja auch so viel Platz noch hier für Wohnmobile.
Ganz viel Platz, ganz viel Platz. Aber man merkt schon, dadurch, dass wir eben die Küstengarage sind seit einiger Zeit, dass sich an diesem Standort sehr viel dreht. Mhm. Der ein oder andere Kunde hat es auch schon gemerkt. Wir haben eigentlich, was Parkmöglichkeiten angeht, manchmal so ein bisschen Notstand, aber lieber so als wie anders. Und
in der Hoffnung, dass Famila nicht zuhört, ist ein riesiger Parkplatz vor der Tür. Ne?
Ja. Genau.
Da stehe ich auch heute
Mitarbeiter
Morgen.
Dürfen da auch stehen. Das haben,
ach,
wir, mit haben wir mit Famila. Da haben wir,
gehe ich
wir
dann heute als Mitarbeiter durch?
Ja.
Okay.
Alles geklärt.
So kenne ich euch. Ja. Also wenn ich was, so habe ich euch kennengelernt.
Wir leben ja davon, dass wir Dinge regeln.
Richtig, kann ich nur unterschreiben. Gut, aber zur Verortung. Famila ist direkt gegenüber. Wir sind hier im Gewerbegebiet. Ihr habt eine ziemlich große Fläche. Mit wie vielen Autos, wie viel stehen hier ungefähr? Könnt ihr das sagen?
Hier am Standort Husum?
300,
400. Ja, nicht ungefähr. Ganz. 200,
250. Ja, aber das ist ja eine ganz schöne Menge von unterschiedlichsten Marken. Das ist ja das Besondere. Hier stehen ja nicht nur VW, hier stehen ja nicht nur Skoda, hier steht ja, wie du schon richtig sagtest, fast alles. Welche Marken stehen hier so?
BMW, Skoda, Seat, gut, von uns auch viel. Mazda, alles.
Eigentlich alles. Wir nehmen ja alles in Zahlung und wir vertreiben letztendlich auch alles. Klar, wir konzentrieren uns hier auf unsere Kernmarken, da wo wir auch Händlerverträge haben. Aber es ist schon so, wir gehen da jetzt nicht groß in die Werbung, aber es ist schon so, dass wir eben Kunden, guten Kunden, die, was weiß ich, als Beispiel in ihrem Firmenfuhrpark Crafter fahren und ja, da möchte der Inhaber dann mal einen Mercedes haben. Klar machen wir das dann auch und dann vermitteln wir das eben an EME Frei Kassel und da gibt es ein Netzwerk und liefern das dann über Husum aus. Also
wir nehmen die meisten in Zahlungnahmen, die kommen ja, also die meisten fremden in Zahlungnahmen kommen ja von Kunden.
Ja. Wenn ich so rausgucke, da hinten ist BMW, da ist Audi, die Richtung weiter ist Mercedes, dann gibt es noch mal Ford.
Eigentlich haben wir alles vertreten hier oben. Ne?
Alles. Und dann kommt ihr, die wiederum alle Marken haben. Ist das unfair den anderen gegenüber?
Nein, es ist nicht unfair. Wir gehen ja nicht offensiv mit den Fremdmarken weder in die Werbung noch in irgendwelche Verkaufsaktivitäten. Man fragt uns, wir vermitteln es. Klar, wir sprechen es im Verkaufsgespräch mal an, aber wir würden jetzt niemals offensiv an den Kunden, das dürfen wir auch gar nicht, weil unsere Händlerverträge ja unsere Marken halt aussagen. Und wir machen es halt eben mit, aber wir machen es nicht aktiv. Trotzdem können wir aus dem Portfolio, wir verkaufen ja nicht nur Neuwagen, wir verkaufen natürlich auch sehr viele Gebrauchtwagen und die meisten Kunden haben es mitgekriegt, wenn ich jetzt gerade mal so für meine Hauptmarke VW Nutzfahrzeuge spreche, gab es eben wirklich Zeiten und wir haben sie heute teilweise noch, wo wir extreme Lieferzeiten haben. Mhm. Ein T7, der neue Multivan, heute noch gerne ein Jahr Lieferzeit, der Caddy gerne ein Jahr Lieferzeit. Ein Crafter heute bestellt, wir haben Januar 24, heute bestellt, das Band ist ausgebucht, da sind wir schon bei Produktionszahlen aus Januar 25. Und wenn wir dann aus diesem Portfolio Emil Frei den ein oder anderen jungen Gebrauchten auch einer anderen Marke mal besorgen müssen und können für den Kunden, hat der Kunde davon nur Vorteile.
Wenn wir hier rausgucken, man sieht Skoda, man sieht Seat, man sieht Cupra und Seat gehören ja zusammen und VW. Mhm. Ich zähle es auf, weil ich habe eine Statistik mitgebracht von den meisten verkauften PKWs in Deutschland von den Marken her. Mhm. Top 7. Wir beginnen mit VW, dann kommen BMW und Mercedes und Audi. Platz 5 ist schon Skoda, 6 ist Opel und Platz 7 ist bereits Seat. Mhm. Und von den Top 7 habt ihr 3 Marken als Vertragspartner. Das ist ja schon eine ganze Menge. Was mich besonders wundert, ist Skoda auf Platz 5 der meistverkauften Autos und schon Seat, beziehungsweise ich habe in Klammern geschrieben, Cupra auf Platz 7. Mhm. Das sind, gerade Cupra ist dein Gebiet, ne?
Genau.
Was macht Seat beziehungsweise Cupra so besonders? Ist die Nachfrage bei Seat größer oder zu Cupra? Kommen die Leute direkt, sagen, ich will Cupra haben?
Also die Nachfrage nach dem Cupra ist extrem gestiegen. Die Marke ist ja noch relativ frisch, gibt es seit 2018. Das Cupra war oder ist immer die Sportmarke von Seat.
Ja.
Und mit der Markteinführung von dem Formentor ist das total durch die Decke gegangen. Also gerade der Formentor E-Hybrid, der Benziner, der Diesel, weil das mal was Neues ist, was anderes.
Ich weiß noch, als die rauskamen, die sahen und sehen ja immer noch super fresh aus,
genau,
wirklich außergewöhnlich und
ist modern.
Modern und jung, auch noch bezahlbar.
Genau.
Relativ gesehen. Ne? Ja. Es ist relativ bezahlbar für das, was man bekommt. Zumindest von außen. Ich weiß nicht, wie es von innen aussieht.
Weil die Marke halt relativ jung ist und ich habe immer das Gefühl, dass der Hersteller schon versucht, die Marke auch noch zu stützen. Also wir können da extrem gute Angebote machen. Wir hatten jetzt wann war das, 2020, hatten wir den Formentor E-Hybrid, hatten wir online für 199 Euro im Monat. Gut, da war die E-Mobilitätsprämie, die gab es da noch, das konnte man da noch mit einrechnen. Mhm. Gibt es jetzt leider nicht mehr, aber das wird zum Glück noch vom Hersteller dann gefördert.
Aber Cupra macht ja auch viel, ne? Für Markenwahrnehmung in der Werbung.
Auf jeden Fall.
Wenn wir nach Flensburg blicken, die Cupra Lounge ist zum Beispiel, wird ja auch eine Mark kosten. Und
wir sind
Cupra
hier jetzt
Stores
ja auch
gibt es ja auch.
Genau.
Und einen brandneuen in Husum,
ja,
in dem sitzen wir.
Er hat mir sogar meine eigene Frau weggenommen. Seine Mutter. Ja, natürlich haben wir immer VW gefahren.
Hat sie sonst ein Nutzfahrzeug von VW?
Wir haben immer VW gefahren.
Ja,
jetzt fährt sie in Cupra.
Dein Sohn ja auch. Dein anderer Sohn.
Ein anderer Sohn auch. Also er will das schon in meinem Revier. Man merkt, der Junge will den Alten übertrumpfen.
Ja. Aber so ist es auch nicht richtig, ne?
Ja, man wird ja auch irgendwann altersgnädig.
Aber du tust ja einiges dafür, Andreas, dass das nicht der Fall ist. Du hast mir gerade erzählt, was du am Wochenende alles gemacht hast.
Ja.
Du hast wieder wie ein Verrückter gearbeitet, bis nachts und früh morgens hoch, um Angebote zu schreiben. Was hast du am Wochenende gemacht?
Währenddessen war ich in Gelsenkirchen, hab den großen Hamburger SV zugeguckt, 0-2 gewonnen.
Das ist doch Quatsch.
Wieso?
Man gewinnt nicht 0-2.
Ja, ist ja auswärts.
Ja, dann hat man trotzdem 2-0 gewonnen. Er redet 0-2. Immer. Er redet
manchmal. 0-2 gewonnen haben wir.
Man gewinnt 2-0 und fertig.
Also fahr dann
trotzdem
arbeitet am Wochenende.
Wir, von der Sache her sind wir ja beim HSV, aber trotzdem.
Ja, zumindest da seid ihr euch einig. Ja,
da seid
ihr euch einig, aber fahr dann arbeitet am Wochenende und du lässt es dir gut gehen.
Arne arbeitet immer nach dem Motto, die Alten müssen zuerst verbraucht werden.
Ja, das ist auch ein guter Weg dahin.
Ja.
Nein, aber du kommst ja ganz nach deinem Vater.
Ja.
Ja, aber du bist hier verantwortlich auch für diesen Cupra Store mit. Was befindet sich hier drin? Weil das ist ja wirklich ein Hingucker. Ich bin jetzt ein, zwei Stunden hier und da kamen schon 3 Leute, kommen zu dir rein und sagen, ey, das sieht ja echt nice aus hier.
Also vorher hatten wir hier ein offenes Büro. Jetzt haben wir ein offenes Büro. Ja, jetzt haben wir 2. Jetzt haben wir 2 geschlossene.
Kunde, das ist dem Kunden, denke ich, scheißegal.
Genau, jetzt haben wir zwei schicke, neue geschlossene Büros. Mhm. Das ist ja alles CI-gerecht gestaltet. Also wir kriegen quasi die Vorgabe vom Hersteller, wie das aussehen soll. Da haben wir hier schicke neue Lampen, einen schönen großen Fernseher, eine Minibar, die ist noch nicht befüllt.
Guck mal, jetzt wird es ja interessant.
Das kommt ja noch.
Jetzt wird's
ja da haben wir neue Möbel, also wir haben richtig investiert.
Und da sind sogar Klamotten.
Da sind auch Klamotten. Ja, es gibt ja extra. Cupra hat eine eigene Klamotten-Brand.
Mhm.
Und die kann man hier auch bestaunen und kaufen.
Ja, Wahnsinn. Aber Cupra, ich habe dazu noch eine Statistik mit. Die Hälfte, fast die Hälfte aller weltweit fahrenden Cupras fahren auf deutschen Straßen.
Ja.
Warum ist das so?
Ja, weil das. Warum ist das so? Weil die mal. Können wir noch kurz stoppen? Da muss ich kurz drüber nachdenken.
Ja.
Lass doch laufen. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich muss schon sagen. Ich fahre ja das Auto von meiner Frau auch manchmal. Und es ist schon so, dass das Auto so einen gewissen Spirit hat. Dass es irgendwo sportlich ist, serienmäßig viel, viel Ausstattung hat und früher hat man Marken immer so ein bisschen mit Image verbunden.
Ja.
Ne? Früher war ein Skoda war irgendwie ein Auto mit Frontmotor und Motor wird so aufgeklappt. Ist es ja nicht mehr. Es ist heute eine volle Konzernmarke und mit ganz innovativen, vielen tollen Modellen und auch mit Ideen in der Marke. Und Cupra hat halt so ein Image aufgebaut. Sieht man ja auch so in der Werbung und das sieht man in diesem Store. Und das Auto ist schon toll. Und heute ist glaube ich, ganz platt so in meinen Jahrgängen, 70er, 80er Jahrgänge, irgendwann muss es ein Stern sein. Aber das ist heute nicht mehr so. Heute geht das so in diese wie soll ich es nennen, so diese
Sportlichkeit.
Ja, Sportlichkeit und das wird zunehmend auch amerikanischer. In Amerika macht uns das eigentlich vor. Also es gibt nicht mehr dieses Denken in Sparten. Das ist heute ein bisschen anders und da finde ich es auch interessant, dass man eigentlich eine Marke neu aus dem Boden gestampft hat und diese Marke gleich etabliert hat.
Und ich dachte immer, das sei unmöglich. Bei den bestehenden deutschen Marken, die wir haben und die in Deutschland so beliebt und bekannt sind und begehrt sind, da binnen 5 Jahren eine Marke zu schaffen, zu etablieren und so beliebt zu machen, dass sie so eine krasse Nachfrage
Das ist erfährt. Eigentlich das letzte Mal bei Smart passiert, irgendwann mal
in
geraumer Vorzeit, aber das hat Cupra recht schnell geschafft. Aber
die Straßen sind voll.
Und die Autos fahren auch dementsprechend gut. Das kommt natürlich, weil es ist immer ein Konzern, Baukasten, wo motorentechnisch, Bodengruppe, das ist natürlich alles VW.
Auch die Software.
Aber das haben die Markenentwickler schon ganz gut gemacht.
Guter Kumpel hat sich jetzt auch, oder über den Arbeitgeber, es hat einen Cupra bekommen als E-Variante.
Und warum nicht bei uns?
Bitte?
Warum nicht bei uns?
Ich weiß nicht, als Vertragspartner?
Ja,
haben wir.
Und dann über euch, Logo. Dann ist ein weiterer Kunde von dir, Arne. Und wir fuhren dann auch mit, es fährt sich geil. Als ich aber nicht gesehen hatte, was es ist, im ersten Moment könnte man auch denken, könnte auch ein ID3 oder irgendwas sein. Ne? Also die sehen sich ja dann doch irgendwie ähnlich. Preisliche Unterschiede, gibt es ja großartige preisliche Unterschiede zwischen dem Cupra und dem VW?
Also Ich könnte jetzt genaue Zahlen nennen.
Naja, wollen wir ja nicht.
Wollen
aber
wir nicht.
Ungefähr,
aber ich glaube,
ist ähnlich.
Es ist sehr ähnlich.
Ja.
Sehr ähnlich.
Es ist sehr ähnlich, wobei der, also es gibt ja einmal die UPE und dann gibt es das, was der Kunde letztendlich zahlt.
Genau.
Da sind die Hersteller natürlich schon in der Lage, durch, ich sag mal, gezielt gesetzte Förderungen auch den Markt so ein kleines bisschen in eine gewisse Richtung zu beeinflussen.
Preislich ist es ja dadurch alles ähnlich gefühlt.
Ja, ja.
Kann man, also, ne, man, in diesem Segment zumindest.
Ja.
Aber schönes Stichwort: Förderung und E-Autos. Viele haben ja in den letzten Jahren zu einem E-Auto tendiert und auch gegriffen, weil es diverse Förderungen gibt.
Ja.
Entweder im Bereich Gewerbe, das gibt es seit Herbst, Sommer letzten Jahres nicht mehr. Und wir erinnern uns, im Dezember hieß es auf einmal von heute auf morgen, wenig über Nacht, auch diese Privatförderung fällt weg.
Ja, ich war den einen Samstag, als sie weggefallen ist, war ich hier. Und
warst du mal hier? Dieser eine Samstag. Ne?
Nee, und ich hatte noch, in diesem Jahr hatte ich noch 5 Auslieferungen für den Cupra Born. Und man hat das dem Kunden ja auch so kommuniziert, dass die Förderung, pass auf, bis zum 31.12., wir sind safe, alles ist gut. Ja, und dann kam die Nachricht, dann habe ich auf meinem Handy geguckt, Bild.de, Habeck streicht die Förderung. Ich denke, nein. Und dann hatte ich tatsächlich auch den ersten Kunden schon hier stehen, der hat mich gefragt, ob er den Brief mitnehmen kann, damit er schnell noch eine Online-Zulassung machen kann. Weil irgendwie hatte man noch 24
Stunden. Ja, man hatte noch ein bisschen Schonfrist, aber wirklich ein paar Stündchen nur, ja.
Und ich hatte dann eine kleine schlaflose Nacht. Wie mache ich das mit diesen 5 Kunden? Die müssen das Fahrzeug haben und die brauchen ja auch, die haben ja mit der Förderung gerechnet.
Von welcher Förderung sprechen wir denn da? 300 Euro?
4,5. BAFA-Förderung.
1000. Eben, ne? Das ist keine kleine 4.500
Euro.
Das ist ja auch
Weil
ein Argument.
Schlaflose Nächte hat er nicht. Dann kommt er meist zu seinem Vater und sagt, regel.
Nee.
Aber es sind 4.500, mit denen man ja auch rechnet.
Ganz genau.
Und deshalb kauft man
die auch oft
manchmal
in die Finanzierung eingeplant
Sicher,
sind.
Klar.
Wir haben auch ein paar Fälle gehabt, wo diese Gewerbeförderung dann nicht mehr genutzt werden konnte. Aber da ist auch wieder die Küstengarage ein tolles Konstrukt. Wir haben dann wirklich diese Fälle genommen, sie auf den Tisch gelegt und individuell entschieden und meist dann auch zugunsten des Kunden und haben gesagt, okay, da haben wir auch sehr viel Kulanz walten lassen. Trotzdem ist es so, die Elektromobilität, da mag man sich streiten. Der eine findet es gut, der andere findet es nicht gut. Da will ich gar nicht so viel zu sagen. Aber wenn ich heute den aktuellen ID.3, nehme ich jetzt mal als Volumenmodell, sehe und ich habe eine UPE, das sind ja Agenturgeschäfte, das heißt, der Hersteller gibt den Preis vor. Wir sind die Agenten in der E-Mobilität. Aber da hat der Hersteller eigentlich das, was der Staat gestrichen hat, sofort aufgegriffen und hat gesagt, okay, das ist jetzt keine Umweltprämie mehr, aber es gibt einen Elektromobilitätsbonus und es gibt eine Prämie seitens des Herstellers. Das heißt, wenn ich heute einen ID.3 an einen Kunden verkaufe, hat der Hersteller eigentlich die Prämien so gestrickt, dass er, diese eine Zahl will ich mal nennen, 7.000 Euro von dem Listenpreis an Prämie vom Hersteller bekommt. Also da hat der Hersteller schon reagiert. Und ich bin der Meinung, dass ein ID.3, das ist ja so der Golf der E-Mobilität, heute das günstigste E-Auto seiner Klasse ist.
In dieser Klasse aufgrund dieses
Aufgrund
Nachlasses.
Der Förderung, die der Hersteller gewährt.
Warum?
Also es geht auch ohne den Staat. Der Hersteller hat es gemacht.
Ich meine, ihr seid jetzt nicht beim Hersteller, ihr seid auch nicht der Hersteller. Aber warum macht der Hersteller das? Was hat er davon?
Naja, es, wenn ein Auto entwickelt wird, und hier ist es ja eine ganze Modellreihe, ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 haben wir jetzt, und eben die Derivate Cupra Born und so, das sind ja Autos, die aus einer Plattform kommen, da sind ja schon Entwicklungskosten hinter.
Ja.
Und da muss man schon ein paar Autos auf die Straße bringen, damit sich das Ganze rentiert. Aber auch da muss ich sagen, anfänglich beim ID.3, das ist immer so bei solchen Modellen, gab es keine technischen Probleme, sondern es gab meist Softwareprobleme, das eine oder andere.
Ja, das kommt man auch der Presse entnehmen. Ich glaube, das hat sich mittlerweile beruhigt.
Aber auch da sind die Autos jetzt absolut top. Ich selber habe auch mal jetzt so diesen ID.Buzz, ist ja auch die Plattform aus meiner Abteilung, keine Probleme mit Software.
Also wir halten fest, es gibt noch Fördermöglichkeiten, wenn man in die Elektromobilität einsteigen möchte oder beibleiben möchte.
Ja.
Ich fahre jetzt seit anderthalb Jahren im Leasing. Anderthalb Jahre läuft das Ganze noch, dann hört's auf. Bin jetzt im Überlegen, will ich weiterfahren oder nicht? Macht großen Spaß zu fahren, aber es ist auch eine Herausforderung teilweise, was die Infrastruktur angeht, wenn es weite Strecken angeht. Genau. Ist nervig. Aber wenn man was verändern möchte, muss man auch was auf sich nehmen. Nichtsdestotrotz, wenn so ein Leasing nach 3 Jahren ausläuft, was passiert mit so einem E-Auto, das seit 3 Jahren auf dem Markt ist? Die Batterie wird ja auch nicht mehr die beste sein. Was habt ihr da für Erfahrungswerte, wenn ihr ein E-Auto least? Was passiert nach 3 Jahren, 4 Jahren mit diesem E-Auto? Das ist ja Quatsch. Also ich würde es auf keinen Fall kaufen, wenn das Leasing ausläuft. Weil die Batterie ist schon ziemlich alt, weil die wird ja auch weiterentwickelt. Was macht man damit? Also, was rät ihr Kunden, die ein E-Auto gerade geleast haben?
Früher war Leasing gerade so im privaten Bereich ja etwas verpönt, umstritten. Viele Leute haben gesagt, Leasing, wenn wir ein Auto leasen und das Auto kommt zurück, dann schreibt ihr da jeden Kratzer auf und das wird alles berechnet. Ja. Das ist heute gar nicht mehr so. Heute ist Leasing eigentlich eine Variante, die von vielen, auch von älteren Kunden genutzt wird, weil es gibt Leasingkataloge, da sind Gebrauchsspuren inkludiert. Also diese Abgaben sind gar nicht mehr so schlimm. Und es gibt halt im Leasing meist so Varianten, dass wir die Autos, wenn wir sie ausliefern, bei Rückgabe schon bei dem Hersteller abgesichert haben. Das heißt, dieses Leasingfahrzeug geht unter Umständen gar nicht in unsere Vermarktung, sondern in die Vermarktung der VW Leasing. Das heißt, die Leasing würde das Auto später abholen. Und angedacht ist mal, wenn du jetzt an die Endverwertung dieser Autos denkst,
ja.
Angedacht war mal, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwann mal IDs entsorgen musst, Elektroautos entsorgen musst, dann werden die Batterien ausgebaut. Vielleicht haben die Batterien dann noch 70% Ladeleistung, was für diese eine Batterie nicht mehr so toll ist. Aber wenn du dann diese komprimierst, 10 aufeinander packst und hast dann so einen Stapel, kann das Ding ja irgendwo als Tankstelle benutzt werden. Also das ist schon sehr nachhaltig konzipiert. Aber auch wir müssen da unsere Erfahrungen machen und gucken, was sich so mit der Zeit ergibt. Es ist auf alle Fälle interessant und wird auch interessant bleiben.
Und nach dem Leasing geht das Fahrzeug in eine sogenannte Restwertbörse und da kann dann jeder Händler aus Deutschland zugreifen.
Und dann werden die aber auch entsprechend günstiger gehandelt.
Genau.
Also, okay. Wenn man sich so die Zielsetzung anguckt, auch die politischen, ich habe nicht das Gefühl, dass die Politik unbedingt möchte, dass so viele neue Fahrzeuge zugelassen werden, beziehungsweise dass so viele individuelle PKWs auf den Straßen unterwegs sind, Umweltsituation und so weiter. Aber im letzten Jahr wurden so viele Autos mehr zugelassen. Wir sprechen von knapp 3 Millionen neuen Autos, PKWs auf den deutschen Straßen. Wie ist das bei euch? Erfahrt ihr oder merkt ihr in den Verkaufsgesprächen mit den Kunden, die hierher kommen, dass die Leute Autos kaufen wollen oder dass es in eine andere Richtung geht, in Richtung Carsharing oder wir brauchen hier kein Auto mehr auf dem Land, wir haben so einen guten öffentlichen Nahverkehr, wir haben 49-Euro-Ticket und all sowas. Wie ist da bei euch die Erfahrung?
Also meine Erfahrung ist tatsächlich, da kommen eher weniger Kunden ins Autohaus, sondern es läuft alles übers Online-Geschäft oder viel, nicht alles, aber sehr viel. Und die Fahrzeuge, würde ich jetzt sagen, die bei mir gekauft werden, werden zu 75% online gekauft.
Aber es werden, also die Nachfrage ist immer noch
Nachfrage ist immer noch groß,
dass viele Autos gekauft werden sollen oder wird es weniger?
Gerade im Cupra-Bereich, weil die Marke ja noch so relativ frisch ist und jung und modern ist, wird die Nachfrage immer, also steigt immer, jedes Jahr. Ich habe jetzt jedes Jahr, mache das jetzt seit 2 Jahren, letztes Jahr habe ich 160 Cupras verkauft, davor waren das 140, also die Nachfrage ist schon groß.
Und grundsätzlich, unabhängig der Marke, Andreas, kannst du das vielleicht für das ganze Haus sagen, ist die Nachfrage groß, wird die weniger? Weil ich meine, wir sprechen von 3 Millionen neuen PKWs auf der Straße.
Was Arne jetzt gerade gesagt hat, ne, das ist diese Generationsgeschichte. Ne? Die Jungen machen das über online.
Klar.
Der Arne kriegt nur noch einen Code. Der Code wird eingespielt und danach wird dann
deswegen
das Auto berechnet.
Der Kunde kann auch
in Oberammergau sitzen.
Der Kunde konfiguriert das Fahrzeug beim Hersteller, bei der Herstellerseite, kann das Fahrzeug nach seinen Wünschen ausstatten.
Kannst du mal sehen, die wollen gar nicht mehr so viel tun, die Jungen.
Und
das muss der Kunde alles.
Ich weiß.
Und wir kriegen den Code. Ich bin dran. Wir kriegen den Code, geben das bei uns ein und das Fahrzeug wird in unserem Verkaufssystem schon vorgeblendet und dann können wir es rechnen und verkaufen.
Aber es ist doch geil, diese Möglichkeit zu haben, aber eben auch die Möglichkeit einer persönlichen Beratung und so weiter. Wie ist
auf jeden Fall.
Alten?
Bei uns ist das voll. Auch schon so, dass der eine oder andere mal einen Internetcode vorbeibringt, ja, und dann gibst du das Auto ein und die Grundversion, ja, hast du. Ich mache es aber lieber, ich sitze mit dem Kunden zusammen, stelle ihm sein Auto zusammen. Mittlerweile kannst du ihm das auch am Bild schon zeigen. So und so sieht das innen aus, so sieht das außen aus. Das sind schon Sachen, die heute anders ist. Ich arbeite auch nicht mehr wie früher mit der Karteikarte und einem Prospekt. Aber trotzdem haben gerade so in dieser ländlichen Region haben wir natürlich hier extrem den direkten Draht zum Kunden. Und da ist es auch eben teilweise so, dass die Kunden, die man schon so lange betreut, einige, die haben ihre fünfte, sechste Leasingperiode, dass man einfach mal den Kunden anruft, sagt, du, dein neues Auto habe ich fertig gemacht, ich schick dir das rüber, brauchst du nur noch unterschreiben. Die Kunden gibt es noch. Und das ist eigentlich auch das, wir reden über Größe, Küstengarage, Größe, EMI frei, was uns hier in Husum noch ausmacht, dass wir eben noch so ein, eigentlich in dieser großen Gruppe recht klein sind, beschaulich sind,
Familie,
unsere Kunden größtenteils persönlich kennen, auch wenn ein Kunde vorne in Service kommt. Und da haben wir ja eine größere Fluktuation an Mitarbeitern, ist der Kunde doch immer froh, wenn er noch so ein paar im Autohaus hat, die er eben schon
absolut
seit 20 Jahren kennt.
Ja, das kennen wir aus Banken, aus Volksbanken, genau, ja, wenn man den Berater, genau, kennt, den man seit 10, seit 15, seit 30 Jahren kennt, dass der immer noch irgendwo da ist. Es ist ein Emil Frey ist ein globales Unternehmen, riesig groß, aber ihr sagtet schon, familiär. Ihr seid ein bestes Beispiel, Vater und Sohn, die zusammenarbeiten, aber Andreas, du hast auch was mitgebracht.
Also,
und das hängt bei dir im Büro.
Das hängt bei mir im
und
Büro.
Und warum hast du es da und warum hast du es auch mit dem Podcast? Warum
ja, ist dir das wichtig? Weil ich das ist mir so wichtig. Jeder Mitarbeiter, der bei Emil Frey neu anfängt, und wir haben in Deutschland, ich glaube, in Deutschland haben wir 20.000 Mitarbeiter.
22.000.
In Zahlen ist er immer besser. Aber jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, bekommt diesen Emil Frey-Brief. Diesen Emil Frey-Brief, der wird auch überall ausgehängt, in jeder Filiale. Und das ist einfach nur mal so ein Werbebrief von dem Emil Frey von damals. Der ist aus Anfang der 30er Jahre. Und da schreibt eigentlich dieser Emil Frey, der ein Imperium geschaffen hat, ganz bescheiden, dass er eben für seine Kunden da ist und dass er ja, seine Kunden betüteln, so auf Norddeutsch möchte und so weiter. Und er hat immer unterschrieben, Emil Frey, Mechaniker. Also der hat nie eine große Nummer aus sich gemacht, obwohl er eine große Nummer war. Und Walter Frey, sein Sohn, der wird dieses Jahr 80, hat diese Tradition weitergeführt. Und ich habe das Glück, ich habe von ihm mal so einen Emil Frey Brief bekommen, den er mir persönlich signiert hat. Und irgendwo ist man
stolz.
Auch stolz darauf, für so ein Unternehmen tätig zu sein, weil die haben einfach was geschaffen, ohne eine große Nummer aus sich zu machen. Emil Frey ist immer dahinter. Emil Frey ist ein sehr sozialer Mitarbeiter, Entschuldigung, ein sehr sozialer Arbeitgeber. Uns geht's gut bei Emil Frey. Klar, jeder hat seine Probleme. In einem Autohaus, wo gehobelt wird, fallen Späne. Da gibt's auch mal ein bisschen Zoff und Vater und Sohn streiten sich. Aber grundsätzlich habe ich Emil Frey, ich habe sie ja dann auch erst mit Übernahme kennengelernt, habe ich Emil Frey so als mein Zuhause angenommen. Und das Husum Autohaus ist halt meine Familie. Und ich glaube, das geht Arne auch so ein bisschen, weil wenn wir zu Hause sind, selbst wenn wir Weihnachten unsere Gans essen, dann reden wir über, was weiß ich, die Familie und alles Mögliche. Aber wir reden auch immer ein bisschen über Emil Frey. Also er gehört zu unserer Familie.
Ein bisschen, ja.
Ja, dann lass uns auch über das Stichwort Familie sprechen. Wie ist es, mit deinem Vater zusammenzuarbeiten?
Also natürlich, wir haben oft Reibereien. Oh, was heißt oft? Aber mir macht es Spaß. Muss ich sagen. Mir macht Spaß.
Ja,
natürlich, bei uns, wir haben zum, also so ist es bei mir, wenn wir uns mal anschreien oder wenn wir uns mal streiten, dann ist es eigentlich nach 10 Minuten wieder vergessen.
Gut.
Manchmal wissen wir gar nicht mehr, warum wir uns gestritten,
genau,
haben.
Einfach aus Prinzip.
Aber ja, wir können uns dann auch mal abreagieren und dann ist das gut so.
Ja.
Auf alle Fälle, ich sag mal, wir reden dann Tachlis miteinander und dann ist das so.
So, das klingt jetzt noch nicht so positiv. Nochmal zurück, was ist das Schöne, wenn Vater und Sohn zusammenarbeiten können? Außer, dass man sich streitet und nach 10 Minuten alles wieder gut ist. Was ist das Schöne, dass dein Sohnemann dabei ist oder was ist das Schöne für dich, dass der Alte dabei ist? Ne, das ist ja auch ein Generationsunterschied.
Ja, das haben wir ja schon angeschnitten. Das gibt hier und da mal andere Denkweisen und andere Herangehensweisen. Aber trotzdem ist es so, wenn ich heute mal 2 Tage nicht da bin oder in Urlaub bin, was ich ja selten mache, den meisten Urlaub lasse ich ja verfallen, aber dann weiß ich immer, ich habe Arne da und ich kann das Telefon auf ihn umstellen und ich sag mal, bevor da jetzt eine große Nummer von gemacht wird, wenn ein Kunde irgendwas möchte, kann Arne es auf einem kleinen Dienstweg in meinem Sinne regeln und umgekehrt ist es genauso. Also das ist schon schön. Klar, wir reden auch privat dann viel über unseren Arbeitgeber, aber das sehe ich jetzt nicht so als schlimm an, weil meine Frau, seine Mutter, die bringt uns auch Brötchen, belegte. Also sie gehört dann ja auch zu diesem Konstrukt dazu und von daher
in den, ist unserem Chef auch Brötchen mit.
Früher hat Arne ja noch bei uns gewohnt, das tut er ja nicht mehr. Mhm. Arne wohnt ja jetzt in Husum alleine.
Nicht, hat er, wieso, keine Partnerin?
Ja, das ist gerade das, wofür ich diesen Podcast auch noch gerne nehmen würde. Da suche ich ja immer noch.
Schwiegertochter.
Wir brauchen für Arne immer noch eine Schwiegertochter. Also wenn ich Kunden habe, auch so, die in dieses Raster passen könnten, sage ich auch schon mal, Mensch, wir haben da auch Verkaufsberater Junior Andersen. Vielleicht könnten wir da mal...
Du sagst aber auch ganz oft, Liebe vergeht, Hektar besteht.
Nein. Das muss man so als Verkäufer machen.
Aber erzähl doch mal, was ist denn das Schöne an deinem Sohn? Optisch ist ja Luft nach oben, aber,
ja.
Aber charakterlich, was hat er denn drauf?
Also im Grunde ist er in Ordnung. Also er ist eine ganz ehrliche Haut. Etwas viel Fastfood. Er könnte gut mal irgendwo auch mal seinen Herd benutzen zu Hause und so.
Ja. Aber das lebt der Vater ja vor, oder?
Nein, gar nicht so viel. Also bei mir sind das mehr die Süßigkeiten.
Ah,
ja. Aber ich muss auch
die Figur so haben. Kannst du irgendwann mal was von McDonald's holen oder so? Ich habe so Hunger.
Komm, mach mal. Burger King. Aber ich...
Ist ja auch alles in der Nähe.
Ich weiß nicht, wie lange wir Zeit haben, aber eine ganz kleine Geschichte. Ich fing hier irgendwann Anfang der 2000er Jahre an. Wir hatten einen ganz, ganz lieben Aufkäufer, der war auch damals auch schon so ein bisschen älter und wir waren hier im Autohaus, eigentlich war Peter Hansen, der heute noch da ist, da. Es war Heiko Hansen da, der ist auch heute noch da und ich war da. Wir waren nur zu dritt. Wir waren ja nicht so groß. Und dann kommt dieser Aufkäufer rein, ich war 2-3 Wochen hier und dann sagt er, Peter ist ja nicht so groß. Kleine Mann, nix da. Ich sag, nee. Heiko hat ja nicht ganz so viel. Mann ohne Haar, auch nix da. Ich sag, nix da. Und dann sagt er zu mir, nur dick ist man da. Da musste ich ja sagen. Und seit dieser Zeit habe ich eigentlich hier so diesen Spitznamen, dickes Mann. Kann ich aber gut mit leben. Das kann man ja so oder so interpretieren.
Kannst du auch kaum verheimlichen.
Das hast du jetzt. Das hast du jetzt.
Man, du hast einige Lagen heute an. Ne?
Ja, das ist ganz. Ich habe
das
heute
Bild endet ja auch beim Tisch. Also,
5 Lagen.
Ja, 5 Lagen.
Aber ich glaube, ich habe schon ein paar Gramm wieder abgenommen seit Jahresanfang.
Das stimmt.
Ja, Vorsätze laufen.
Ja, das ist ja bei uns noch zusätzlich eigentlich sehr außergewöhnlich. 4.1.99, 4.1.69.
Ihr habt, in der Tat, am gleichen Tag Geburtstag, nur 30 Jahre Unterschied.
Ja.
Also alles richtig, auch in der Planung. Du bist, scheinst ein sehr vorausdenkender Mensch zu sein.
Ja, das muss man ja.
Direkt 9 Monate vor deinem Geburtstag wurde dir dann
alles
tätig.
Alles geplant.
Hammer. War es denn auch geplant für dich, da zu arbeiten, wo dein Vater arbeitet? Weil ich habe auch mal eine Lehre bei der Bank gemacht, weil mein Vater bei der Bank arbeitet. Hat mir Spaß gemacht, aber ich wusste, das will ich nicht mein Leben lang machen. Bei dir war es offensichtlich anders. Warum hast du dich dafür entschieden, da zu arbeiten, wo auch dein Vater arbeitet?
Also dadurch, dass ich hier ja fast im Autohaus mit aufgewachsen bin. Ich lief hier schon rum, da hatte ich 3 Zähne im Mund. Und,
also vor 2 Jahren.
2 Jahre her. Nee, dadurch hat sich das denn so ergeben. Also ich bin früher immer, das weißt du gar nicht, weil du ja arbeiten warst, bin ich immer mit einem Aktenkoffer durch die Gegend gelaufen und habe immer Verkäufer gespielt. So, und da wusste ich schon, okay, das will ich irgendwann mal machen. Und dann ging das 2016, ging hier meine Ausbildung los. Und 3 Jahre, dann habe ich sie abgeschlossen. Dann bin ich nach Rendsburg gegangen, war da erst 1 Jahr in der Disposition und dann im Gebrauchtwagenverkauf. Und dann bin ich irgendwann hier rüber gewechselt und bin dann zu Seat bzw. zu Seat und Cupra gekommen.
Was ist für dich das Schöne, in der Emil Frey Küstengarage zu arbeiten?
Das Schöne ist tatsächlich dieses Familiäre, auch mit den Kollegen. Wir kommen hier alle super miteinander klar, sei es Service, Werkstatt.
Ja, ist ein ziemlich Verkauf, lockerer Umgang, das muss ich
auch sagen. Ist ein ziemlich lockerer Umgang und man fühlt sich einfach wohl aufgehoben. Also ich arbeite gerne und arbeite auch sehr viel gerne, weil ich mich hier wohlfühle. Und ja, das ist einfach der Grund.
Wie sieht's denn aus in dieser Branche mit Personal? Wird mehr benötigt oder bei euch auf grundsätzlich? Ich meine, du hast eben gesagt, ganz viel läuft online ab. Wird denn trotzdem noch Personal benötigt?
Auf jeden Fall. Mehr im Servicebereich.
Ja.
Also da suchen wir händeringend.
Es ist schwer zu finden.
Und es ist sehr schwer zu finden.
Das sind auch Jobs, ja, die müssen tough sein, die haben ihre Vorgaben, die nicht gering sind und haben wirklich keine einfachen Aufgaben. Und da Personal zu finden, ist schwierig.
Ja, mit dieser Einladung ist es auch schwierig nach diesem Podcast. Was denn das Schöne im Personal, im Service zu arbeiten?
Ja, gerade wir Verkäufer, wir legen uns dann 3 Kundentermine am Tag, aber die haben halt 10, 15, 16 Kundentermine am Tag. Das ist schon nicht einfach.
Also da kann ich nur jedem nahelegen, sich einfach mal zu bewerben. Und es gibt ja,
ich wäre jetzt nicht so direkt, oh geil, das
nein, aber es gibt ja wirklich auch in diesem Bereich Künstler und die suchen ja. Und
auf jeden Fall.
Da ist das sicherlich ein interessantes Metier, weil bei der Küstengarage zu arbeiten ist schon toll, wir sind schon eine Familie. Wir mussten uns an diesen Begriff Küstengarage, wie wir damals, wir waren ja das Outdoors Kart oder die Kartgruppe, für uns war Küstengarage zuerst auch ein Begriff, wo wir gezuckt haben.
Das höre ich heute noch, ach da bei Kart.
Richtig. Ja, genau.
Das schleicht sich, wie wir Kart waren, hießen wir Outdoors Husum noch von.
Ja, Logo. Ja.
Das ist so, aber letztendlich, die Küstengarage ist ja daraus entstanden, dass unsere Autohausgruppe ja so ein bisschen südlich tendiert, meine ich so.
Schwabengarage, Hessengarage.
Genau, okay. Und auch noch die Schweiz. Und in Schweiz heißt eigentlich eine gute Autowerkstatt ist in der Schweiz eine Garage. Mhm. Und da hat man dann eben im Süden so Hessengarage, Schwabengarage, das sind ja Begriffe, die man seit Jahrzehnten kennt. Und dann hat man hier oben gesagt, okay, da komme ich wieder auf unseren Emil Frey oder Walter Frey, der das jetzt macht. Wenn wir dem was Gutes tun wollen, dann müssen wir das auch damit uns identifizieren. Also hat man die Küste, wir haben links eine Küste, rechts eine Küste und wir haben ganz viele Garagen. Mhm. Da liegt der Begriff Küstengarage nahe. Und früher gab es ja in Husum zum Beispiel Kart und noch einen VW-Händler mehr. Die konnte man vom Namen manchmal ein bisschen verwechseln. Aber mit der Küstengarage haben wir jetzt ein Alleinstellungsmerkmal, was im Nachhinein finde ich das durchaus positiv. Also auch wenn die Kunden mal nachfragen.
Die heißen alle hier oben Küstengarage.
Alle.
Nicht nur in Husum.
Nein, nicht nur in Husum.
Okay,
aber auch wenn die Kunden nachfragen, so ein Begriff, der kann ja auch mal ganz bewusst so gewählt sein, dass der Kunde nachfragt. Und ich denke so mit der Zeit hat sich die Küstengarage etabliert, weil es passt nach Kiel und es passt nach Husum, es passt letztendlich auch nach Hamburg.
Ja.
Damit können wir sehr gut leben.
Die Küste ist gefühlt immer in Reichweite hier oben bei uns.
Ja.
Das Land
wir sind Küstenkinder.
Zwischen den Küsten.
Ja.
Okay, passt. Nachfrage, letztes Thema. Nachfrage hattest du gerade erwähnt, den Begriff, möchte ich einmal aufgreifen. Wie ist die Nachfrage hier im Autohaus bei euch auf dem platten Land, wo wir sind? Geht es da eher in Richtung Verbrenner oder in Richtung E/Hybrid? Denn wir hatten schon die Zahl, 3 Millionen neue Autos auf den Straßen, davon 500.000 E-Autos und plus die Hybride sind man ungefähr bei 50% der Neuzulassungen sind E- bzw. Hybridautos. Merkt ihr das auch hier bei eurer Nachfrage, dass jede zweite Nachfrage E- oder Hybrid ist?
Also bei mir gleicht sich das tatsächlich ein bisschen aus. Also die Nachfrage für E-Mobilität ist noch da. Auf jeden Fall. Und ja, weiß nicht, wie ist das bei dir?
Was sind Gründe, warum die Leute E- oder Hybrid haben wollen?
Naja,
nur die Förderung oder gibt es andere?
Ein ganz platter Grund ist, wir sind hier in einem Gebiet, wo die Leute zwar auch um den Kirchturm fahren, aber auch wenn sie nach St. Peter waren, müssen sie schon mal 40 Kilometer hin und zurück. Viele haben hier aber ein Haus. Und viele haben da oben drauf eine Photovoltaikanlage und viele haben auch mittlerweile einen Speicher. Und da macht es unter Umständen manchmal schon Sinn, Hybrid oder E zu fahren. Wie entwickeln sich die Spritpreise? Also mittlerweile, die Leute sind ja für alles offen.
Ja.
Und deshalb finde ich eben dieses persönliche Gespräch gut, wenn der Kunde da sitzt, dann setzt man sich schon mit ihm auseinander und sagt, Mensch, wie lebst du? Wie ist deine Lebenssituation? Der Kunde hat sicherlich auch Bock so auf E-Geschichten, aber da muss man eben mal mit ihm rechnen. Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Da finde ich, ist die individuelle Beratung dann wieder wichtig.
Das ist ja wie bei der Geldanlage.
Das ist wie bei der Geldanlage.
Oder? Also genau. Ist so ganz individuell betrachtet und es braucht so einen Mix einfach.
Bei uns zu kaufen ist ja auch eine Art der Geldanlage.
So.
Ja, wir haben immer weniger. Wir haben wertige Autos mit guten Wiederverkäufen. Guckt ja heute mal einen Multivan an.
Ja. Also, stimmt, teilweise sogar steigt es sogar.
Also ja. Kann man auch bei uns eigentlich sein Geld gut anlegen.
Sollte keine Verkaufsshow werden, aber aber ist ein schöner Punkt.
Geld dazu. Ist ja wohl da, die Kunden haben ja das Geld.
Gefühl habe ich auch. Das Gefühl habe ich auch. Guck dir diese Zahl der neuen Autos an, alles richtig. Geld ist offensichtlich.
Fragst
noch
du den
da.
Einzelnen, ist die ganze Zeit im Moment schlecht, aber eigentlich geht es den Leuten ja noch gut.
Ja, guck dir die Restaurants an. Jeder beklagt sich, wie teuer dein Essen geworden ist, trotzdem jeder Tisch reserviert.
Peter Pan war gestern voll.
Ja, und vielleicht sollten wir auch mal dazu übergehen und uns selber betrachten und sagen, eigentlich geht's uns ja hier noch gut.
Ja, absolut. Ich glaube, es läuft auf so ein, wie in der Geldanlage, auf so eine Mixanlage hin und das ist in der Mobilität ähnlich. Dass es einen Mobilitätsmix geben wird aus Wasserstoff, aus Hybrid, aus Elektromobilität, aus Verbrenner, aus Diesel. Aber, jetzt kommt ein Aber, noch eine Zahl dabei. Im Dezember 2023 wurden knapp 50% weniger E-Autos zugelassen als im Dezember 2022. Jetzt ist auch noch diese private Förderung weggefallen. Was ist eure Aussicht in 2024 in Sachen E-Mobilität? Wir haben schon gehört, es gibt jetzt eine andere Art der Förderung. Mhm. Aber was erwartet ihr? Ich meine, das Jahr ist jetzt 3 Wochen alt. Was habt ihr für ein Gefühl für dieses Jahr?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten einen Hype, weil alle haben sie von Förderung gesprochen.
Ja, ich meine, da wurde die Photovoltaik gefördert, da wurde die alles PV gefördert, das wurde gefördert.
4.500 Strom
wurde gefördert.
Alles wurde gefördert.
Umsonst tanken,
und
umsonst laden.
Das liegt in der Menschheit, wenn was gefördert wird, dann will ich es auch haben, dann komme ich, dann will ich es auch haben. Mittlerweile haben wir die Förderung nicht mehr. Ist so, wie es ist, wir können es nicht ändern, egal wie wir dazu stehen. Aber ich denke schon, dass der Markt das entscheiden wird. Und wir sprachen ja über den zum Beispiel ID3 anfangs. Die Hersteller haben dort ja schon eingegriffen und haben gesagt, dann machen wir das auf unsere Art und Weise. Und ich denke mal schon, dass das der Markt jetzt entscheiden wird. Und da wird sich vieles einpendeln. Und wir haben eben dadurch, dass wir Diesel, dass wir Benziner, dass wir Hybride haben und jetzt noch die E-Mobilität dazu, kann es doch nur positiv sein, wenn wir noch eine Art der Fortbewegung dazu bekommen haben und alles andere kann man individuell für jeden Kunden gestalten.
Ich finde, es ist einfach wichtig, den Menschen nichts aufzuzwingen.
Nein.
Dass man die Wahl hat, was möchte ich fahren, was kann ich fahren, und ich glaube, einmal bei Emil Frey, Küstengarage, und grundsätzlich haben wir in Deutschland die schöne Möglichkeit, uns auszusuchen, was wir fahren wollen.
Und ein Satz noch dazu, Arne, ich will dich nicht stören, du bist ja heute mit einem großen Redeanteil dabei, aber
alles gut.
Also Arne hat ja meiner Frau einen Cupra verkauft.
Und Hybrid. Ein erster Verkauf.
Ein Hybrid. Er hat mir ja die Sekunden weggenommen. Aber meine Frau und ich sprechen wohl noch miteinander. Das ist alles gut. Ich hatte neulich mal das Auto mit, sonst fahre ich den ja selten, hat jetzt 6 gelaufen, ist ein halbes Jahr alt. Und die haben ja ganz viele Tasten, Bordcomputer, alles recht bunt. Ich gucke mal auf den Bordcomputer, das ist ein Benziner Hybrid. Und ich gucke, das Auto hat einen Schnittverbrauch gehabt von 2,6 Litern. Und das finde ich schon, finde ich ein Hammer. Wir tanken mittags, wenn die Sonne hochsteht, aus dem Speicher, das kostet nichts. Und man soll sich wundern, du fährst ja ganz viel um den Kirchturm. Fährst hier mal nach Husum zum Einkaufen da mal. Und das geht elektrisch. Und wenn wir nach Hamburg fahren, dann haben wir halt einen Benzinmotor. Aber der Schnitt ist entscheidend. Und da finde ich diese Technologie Hybrid schon sehr interessant. Und da muss ich Arne dankbar sein, was er für seine Mutter gemacht hat.
So ist das.
Also das ist doch ein schönes Schlusswort. Dankbar. Hast du schon mal ein Danke gehört von deinem Vater, außer heute?
Selten.
Selten, ne?
Selten.
All das sollten wir uns rot anstreichen im Kalender. Und wir haben es sogar schwarz auf weiß, beziehungsweise im Bild und im Ton.
Ja,
mehr geht auch gar nicht. Letzte Frage an euch beide. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit euch trinken. Mit wem würdet ihr denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könntet?
Wen würde ich nehmen? Wir können ja stoppen, ne? Ich muss darüber ja noch überlegen.
Nee, das machen
jetzt
wir jetzt live.
Auch schon vor 5 Wochen.
Also ja, stimmt.
Du konntest so lange. Also ich habe eigentlich meinen größten Wunsch schon durch. Ich habe mit Tore eine Tasse Tee getrunken. Würde mir dann aber wünschen, aufgrund dieser Geschichte.
Ja.
Wir wollen gar nicht politisch werden. Ich würde dann wirklich den alten Emil mal am Tisch haben wollen und mit Emil so besprechen, wie er sein Imperium so aufgebaut hat und einfach mal so kennenzulernen, wie er tickt. Ja. Dazu hätte ich Lust.
Ich glaube, ich nehme nach wie vor Thomas Müller.
Nach wie vor, sagst du. Ich weiß nicht, warum nach wie vor, aber...
Ja, weil bodenständig, erfolgreich, ja, aber trotzdem noch so eine gewisse Prise Humor.
Das klingt ja ganz nach dir.
Ja, bisschen.
Und das als HSV-Fan, den Tommy Müller zu nehmen. Das sagt aber auch ganz viel über Thomas Müller aus. Ja. Muss man auch mal sagen. Ja. Muss man auch mal eine Lanze für ihn brechen. Ja. Gut, vielen Dank, ihr zwei, dass wir über das Thema E-Mobilität, über Emil Freie Küstengarage sprechen konnten. Ich bin mal gespannt, wie sich der Markt entwickelt und wie sich der Standort Husum von euch entwickelt und wo die Reise noch hingeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tourist Tea Time mit Arne und Andreas Andersen. Vielen Dank.
Wir sagen vielen Dank.
Danke,
und herzlich willkommen in der Küstengarage.
Danke.